Schämen lief zu dem Tier. Er kniete sich hin und streichelte den Hund. »Armes Tier«, sagte Schämen. Nach einem Augenblick des Zögerns zog er seine Jacke aus und wickelte den Hund darin ein. Er nahm das Tier in den Arm wie ein Kleinkind oder ein Wäschebündel und trug es zum Haus des Dekans. Da niemand zu den Fenstern heraussah, konnte er es unbemerkt in den Hinterhof bringen. Auch auf der Treppe begegnete ihm niemand. Als es Zeit zum Abendessen war, verließ Schämen das Zimmer. Im Gang sah Brooke verwundert zu, als er seine Tür abschloss, denn das war höchst ungewöhnlich, wenn man das Haus nicht verließ. »Quid vis?« fragte Brooke. »Condo parvam catulam in meo cubiculo.« Brooke riss erstaunt die Augen auf. »Du hast«, er traute seinen Lateinkenntnissen nicht mehr, »ein kleines Weibchen in deinem Zimmer versteckt?« »Sic est.« »Mann«, rief Brooke ungläubig und klopfte Schämen auf die Schulter. Den ganzen nächsten Tag sezierte, notierte und skizzierte er. Am späten Nachmittag war er mit den inneren Organen und einigen Gelenken fertig. Er wollte auch noch das Rückgrat ansehen und es zeichnen, doch für den Augenblick legte er den Hund in die Kommodenschublade zurück und schloss sie. Dann goss er Wasser in sein Waschbecken, schrubbte sich lange und gründlich mit viel Kernseife die Hände und leerte das Becken in die Wanne. Bevor er zum Abendessen hinunterging, zog er sich vollständig um. Trotzdem war die Suppe noch kaum im Teller, als Dekan Hammond schon seine fleischige Nase rümpfte. »Hier stinkt was«, sagte der Dekan. »Kohl?« »Nein«, sagte seine Frau. Am nächsten Morgen musste er einsehen, dass er das Rückgrat nicht mehr würde sezieren können, denn das Zimmer war wärmer geworden und der Geruch intensiver. Er ließ die Schublade geschlossen und stapelte Kissen und Bettzeug davor, weil er hoffte, so den Geruch etwas einzudämmen. Doch als er das Frühstückszimmer betrat, sah er nur mürrische Gesichter. »Vermutlich eine tote Maus irgendwo zwischen den Wänden«, bemerkte der Bibliothekar. »Oder vielleicht eine Ratte.« Brooke sah aus, als habe er die ganze Nacht nicht geschlafen. Er war nervös und vermied Schämens Blick. Wie betäubt eilte Schämen in seine Chemiestunde, um die Zeit zu überbrücken, bis alle das Haus verlassen hatten. Danach ging er nicht in die Shakespeare-Vorlesung, sondern lief sofort heim, um die Sache hinter sich zu bringen. Doch als er die Hintertreppe hinaufstieg, sah er Brooke, Mrs. Hammond und einen der beiden Polizisten der Stadt vor seiner Tür stehen. Die Frau des Dekans hatte den Schlüssel in der Hand. Sie alle sahen Schämen an. »Ist da was Totes drin?«, fragte der Polizist. Schämen brachte kein Wort heraus. »Mir hat er erzählt, dass er da drin eine Frau versteckt hat«, sagte Brooke. Jetzt fand Schämen seine Stimme wieder. »Nein«, sagte er. Aber der Polizist hatte Mrs. Hammond bereits den Schlüssel abgenommen und sperrte auf. Im Zimmer sah Brooke sofort unter dem Bett nach, doch der Polizist hatte längst das Kissen und das Bettzeug entdeckt. Er machte die Schublade frei und zog sie auf. »Ein Hund«, sagte er. »Ganz zerschnitten.« »Keine Frau«, fragte Brooke und sah Schämen an. »Du hast doch gesagt Weibchen.« »Du hast Weibchen gesagt.« »Ich habe Catulam gesagt«, erwiderte Schämen. »Junger Hund von weiblichem Geschlecht.« »Ich nehme nicht an, Sir«, sagte der Polizist, »dass Sie hier noch etwas anderes Totes versteckt haben, bei Ihrer Ehre.« »Nein«, antwortete Schämen. Mrs. Hammond sah ihn an, sagte aber kein Wort. Sie lief hinaus und die Treppe hinunter, und Augenblicke später hörte man die Haustür knallen. Der Polizist seufzte. »Sie wird sicher direkt ins Büro ihres Gatten laufen, und dorthin sollten wir uns vermutlich auch begeben.« Schämen nickte und folgte ihm aus dem Zimmer vorbei an Brooke, der sich ein Taschentuch vor Mund und Nase hielt und ihn bedauernd anblickte. »Wale«, sagte Schämen, »leb wohl.« Das Zimmer wurde ihm gekündigt. Da es nur noch 3 Wochen bis zum Semesterende waren, gestattete ihm Professor Gardner, auf einem Feldbett in seinem Werkzeugschuppen zu schlafen. Aus Dankbarkeit grub Schämen ihm den Garten um und pflanzte ein Beet Kartoffeln an. Er erhielt ausgezeichnete Noten, aber auch einen versiegelten Brief, den er seinem Vater geben sollte. Zu Hause saß er dann im Arbeitszimmer und wartete, bis sein Vater das Schreiben gelesen hatte. Shaman wusste ziemlich genau, was in dem Brief stand. Dekan Hammond hatte ihm gesagt, die beiden Jahre auf dem College würden ihm natürlich für seine weitere Ausbildung angerechnet, er sei aber für ein Jahr suspendiert, um die für eine akademische Gemeinschaft nötige Reife zu erlangen. Wenn er zurückkehre, müsse er sich eine andere Unterkunft suchen. Sein Vater legte den Brief beiseite und sah ihn an. »Hast du aus diesem Abenteuer etwas gelernt?« »Ja, Pa«, antwortete Shaman. »Ein Hund ist innerlich einem Menschen überraschend ähnlich. Das Herz ist natürlich viel kleiner, nur etwa halb so groß, aber es hat fast genauso ausgesehen wie die menschlichen Herzen, die du mir bei deinen Obduktionen gezeigt hast. Es hatte die gleiche Mahagonifarbe.« »Nicht ganz Mahagoni. Na ja, rötlich. Ja, rötlich. Lunge und Gedärme sind ebenfalls sehr ähnlich, nicht aber die Milz. Sie ist nicht rund und kompakt, sondern wie eine große Zunge, 30 Zentimeter lang, 5 Zentimeter breit, 2,5 Zentimeter dick. Die Aorta war geplatzt. Daran ist die Hündin gestorben. Sie ist innerlich verblutet. In der Bauchhöhle habe ich jede Menge ausgetretenes Blut entdeckt.« Sein Vater sah ihn an. »Ich habe mir Notizen gemacht, falls es dich interessiert, sie zu lesen.« »Das interessiert mich sehr«, sagte sein Vater nachdenklich. In diesem Jahr lernte er anhand der Leichen von Selbstmördern, Streunern und Armen und nicht aus Büchern die Kunst des Sezierens. In den Häusern der Kranken und Verletzten bereitete er die Instrumente und Verbände vor, und er beobachtete, wie sein Vater jede neue Situation meisterte. Er wusste, dass auch sein Vater ihn beobachtete, und er gab sich deshalb Mühe, immer aufmerksam zu sein und die Namen der Instrumente, Schienen und Kompressen zu lernen, damit er sie zur Hand hatte, noch bevor Rob J. nach ihnen fragte. Eines Vormittags bei einer Pinkelpause im Flusswäldchen sagte er seinem Vater, dass er nach seiner Suspendierung nicht ans Knox College zurückkehren, sondern Medizin studieren wolle. »Den Teufel wirst du«, sagte Rob J. Shaman spürte die Enttäuschung in sich aufsteigen, da er am Gesicht seines Vaters sah, dass er seine Meinung noch immer nicht geändert hatte. »Verstehst du denn nicht, Junge? Ich versuche doch nur, dich vor Kränkungen zu bewahren. Man sieht, dass du ein wirkliches Talent für die Naturwissenschaften hast. Mach das College fertig und ich zahle dir die beste akademische Ausbildung, die es gibt, egal wo du hin willst. Du kannst unterrichten, in die Forschung gehen. Ich glaube fest daran, dass aus dir etwas Großes wird.« Shaman schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Angst vor Kränkungen. Als ich klein war, hast du mir die Hände gefesselt und mir das Essen verweigert, bis ich meine Stimme gebraucht habe. Damals hast du versucht, das Beste aus mir herauszuholen und nicht, mir Schmerz zu ersparen.« Rob J. seufzte und nickte dann. »Also gut, wenn du dir den Arztberuf in den Kopf gesetzt hast, kannst du bei mir in die Lehre gehen.« Aber Shaman schüttelte den Kopf. »Das wäre nichts anderes als ein Almosen für deinen tauben Sohn. Du bist nämlich davon überzeugt, dass es sinnlos ist.« »Shaman«, sagte sein Vater bedrückt. »Ich will so Medizin studieren, wie du es getan hast, an einer Universität.« Und Shaman bat seinen Vater, ihm eine Liste mit den besten medizinischen Fakultäten zusammenzustellen, die vom Mississippi Valley aus ohne allzu große Schwierigkeiten erreichbar waren. Gleich nach ihrer Rückkehr ging Rob J. in sein Arbeitszimmer, stellte die Liste zusammen und gab sie seinem Sohn noch vor dem Abendessen, als wolle er damit das Thema aus seinen Gedanken verbannen. Shaman goss frisches Öl in die Lampe und saß bis weit nach Mitternacht an dem kleinen Tisch in seinem Zimmer, um Bewerbungsbriefe zu schreiben. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, machte er in jedem Brief unmissverständlich klar, dass es sich bei dem Bewerber um einen Tauben handle.